SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Wenn wir an Bühnentanz denken, dann denken viele von uns womöglich erst einmal an Ballett, an schlanke, athletische Körper, die in ungeahnte Höhen springen können und an Körperhaltungen, bei denen man schon vom Zuschauen einen Bandscheibenvorfall bekommen möchte oder könnte. In dieser Sendung sprechen wir über Tanz, der ganz bewusst diese Erwartungen unterläuft. Mit Teresa Vitucci. Sie ist Tänzerin, Choreografin und derzeit Young Associate Artist am Tanzhaus in Zürich. Willkommen bei SWR 2 Tandem, Frau Vitucci.
Hallo, hi.
Frau Vitucci, Young Associate Artist, was bedeutet das?
Das ist eine Art Förderung oder eine Art Unterstützung, die von der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgeschrieben wird. Das Tanzhaus kann eine Künstlerin oder einen Künstler auswählen, den sie für 2 Jahre sozusagen ans Haus binden, unter Anführungszeichen, und unterstützen. Und für mich bedeutet das einerseits Proberäume an diesem Haus, dieses Haus als Co-Produzenten, das heißt, dass die einen Teil der Produktionskosten und auch einen Teil der infrastrukturellen Arbeiten sozusagen, die nötig sind, um ein Projekt auszuarbeiten, übernehmen. Und bedeutet auch, dass ich Geld bekomme, um zu recherchieren. Also das ist ja ein Riesending in meinem Beruf, dass man eigentlich sehr viel Zeit damit verbringt, sich in Themen zu vertiefen, sehr, sehr, sehr viel liest, also in meinem Fall sehr viel sich erstmal einarbeitet in ein Thema. Und die Realität der Produktionsbedingungen ist meistens so, dass man aber nur für die 6 bis 8 Wochen, in denen man eigentlich probt und produziert, bezahlt wird. Das heißt, man hat eigentlich eine sehr lange Vorlaufzeit, die unbezahlt ist. Und mit dieser Young Associate Artist Status Förderung sozusagen habe ich jetzt ein Geld, das nur für Recherche gedacht ist. Das heißt, ich kann einfach mal in Ruhe recherchieren, ohne sofort etwas produzieren zu müssen, sozusagen.
Auch mal ganz angenehme Arbeitsbedingungen, auch über die werden wir später noch sprechen. Beschreiben Sie doch bitte mal kurz selbst, inwiefern Sie nicht den herkömmlichen Vorstellungen entsprechen, die man so von einer Tänzerin oder zumindest einer klassischen Balletttänzerin hat.
Also ich glaube, die Vorstellungen, die Menschen haben, wenn sie Tänzerin hören, sind unterschiedlich. Ich glaube, so in diesem europäischen oder westlichen Kontext denkt man ganz oft an Ballett oder man denkt an Stripperinnen, man denkt an Exotic Dancer oder alles Mögliche. Aber meistens denkt man eben an einen sehr schlanken, langgliedrigen, beweglichen Körper, der sehnig und muskulös ist und solche Dinge. Mein Körper wird fast nie so gelesen. Also mein Körper wird meistens eher als dick oder fett oder mollig gelesen. Also ich würde sagen, in der Normgesellschaft vielleicht einfach nur als dick oder mollig. Aber im Kontext sozusagen von Tanz oder vom klassischen Tanz wäre das eindeutig fett oder sehr fett. Und das, ja, das sorgt für Aufregung manchmal. Oder ist einfach ein sehr wichtiges Thema, das immer wieder mich umgibt.
Sie hören SWR 2 Tandem. Zu Gast ist heute Teresa Vitucci, österreichische Tänzerin und Choreografin, die inzwischen in der Schweiz arbeitet und lebt. In ihrer Arbeit thematisiert sie unter anderem die Ansprüche, die von außen an den weiblichen Körper herangetragen werden und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zwänge, die dadurch entstehen. Sie selbst entspricht nicht dem Klischee einer Balletttänzerin, denn sie hat eher eine Kugelstoßerfigur. Und mit diesem Vergleich habe ich schon wieder ein Klischee bedient oder zumindest eine Normvorstellung. Frau Vitucci, wie stark ist unsere Gesellschaft geprägt von Vorstellungen, wie Mann bitte schön auszusehen hat?
Ich glaube, sehr, sehr stark. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie unsere Körper kategorisiert werden oder welche Zuschreibungen zum Beispiel auf unsere Körper gemacht werden, zum Beispiel dick oder weiblich oder behindert oder männlich oder auch Dinge wie klein, groß, solche Dinge haben einen starken Einfluss auf unser in der Welt sein. Also ich glaube, dass uns das sehr, sehr, sehr stark prägt. Und ich glaube, dass mit dieser Prägung auch immer die Idee von einem Ideal mitspielt. Das heißt, man wird nicht nur zum Beispiel als Frau geprägt, sondern man weiß auch genau, es gibt ein Ideal einer Frau und wie dieses Ideal aussehen soll. Und man lernt sehr, sehr, sehr schnell zu sehen, was die Differenz ist zwischen dem Körper, den man selbst hat, und zwischen dem Idealkörper.
Sie haben 2019 den Schweizer Tanzpreis erhalten für Ihr Stück Hate Me Tender. Darin sieht man Sie auf einer fast leeren Bühne. Sie treten nackt auf mit einem durchsichtigen Schleier. Manche Körperteile und Umrisse sind durch aufgemalte Streifen betont. Worum geht es?
Also Hate Me Tender ist das erste Stück einer Trilogie. Und die Trilogie nenne ich In Praise of Vulnerability. Und in dieser Trilogie befasse ich mich eigentlich mit Hass und Feminismus. Also wie diese zwei riesigen Themenkomplexe eigentlich miteinander zusammenhängen. Und dieser erste Teil, Hate Me Tender, befasst sich mit der Figur der Jungfrau Maria, die für mich persönlich eine sehr prägende Figur war, weil ich in einem sehr, sehr christlichen Haushalt aufgewachsen bin. Und sie war eigentlich ein weibliches Vorbild, das mir sozusagen angeboten wurde. Ich habe ja jedes Kind sucht ja nach Vorbildern. Und die Jungfrau Maria war eigentlich ein Vorbild. Und sie hat mich eigentlich immer schon, dieses Vorbild hat mich eigentlich immer schon total geärgert, weil ich nicht verstanden habe, wie das denn funktionieren soll, dass jemand gleichzeitig Jungfrau ist und gleichzeitig Mutter. Mhm. Und dass das ein Wesen ist, wo eigentlich das sexuelle Wesen, die Frau, die Lust empfindet, fehlt. Also einerseits hat mich diese Unmöglichkeit geärgert, weil das genau tendenziell auch der Fall ist, dass das gerade den weiblichen Körpern sehr unrealistische Ideale sozusagen aufgezwängt werden.
Dieser Zwang der Reinheit, ne? Dieser Zwang der Reinheit.
Genau, der Zwang der gleichzeitig Reinheit, gleichzeitig aber eben auch eine Mutter und sich um alles kümmernd und pflegend und so sich in der Care zu Hause zu fühlen, in den Pflegebereichen. Genau, das hat mich sehr geärgert und so habe ich diese Auseinandersetzung mit diesen weiblichen Archetypen aus der Bibel begonnen. Also der erste Teil, es geht um die Jungfrau Maria und eigentlich ist die Frage danach, was Hass ist, eine sehr zentrale Frage für mich gewesen, für dieses erste Stück. Und ich wollte wirklich wissen, was diese komplexe Emotion eigentlich ist, weil man kann sie gar nicht so genau beschreiben und was das mit uns tut und eigentlich auch, was man Hass eigentlich wirklich entgegensetzen kann, weil welche Waffe gibt es eigentlich gegen Hass? Und in dieser ganzen Auseinandersetzung bin ich für mich darauf gekommen, dass sich die einzigen Antworten, die sich für mich eigentlich wirklich ergeben als Waffen gegen den Hass, sind Verletzlichkeit, Mitgefühl und Güte, die wiederum eigentlich Eigenschaften sind, die gesellschaftlich dem Weiblichen zugeschrieben werden, oder? Und die Eigenschaften sind, die eigentlich nicht nur dem Weiblichen zugeschrieben, sondern auch mit Schwäche konnotiert sind. Und diese Eigenschaften trägt die Jungfrau Maria in sich. Und ich finde es halt voll interessant, weil eigentlich hat sie wie alle diese Waffen in der Hand, also ich nenne sie jetzt Waffen, gell? Waffen, mit denen man eigentlich unschlagbar ist. Jemand, der seine Verletzlichkeit eingestehen kann, den kann man eigentlich nichts mehr antun.
Und so. Sie sind ja wahnsinnig verletzlich, sie treten nackt auf. Also genau, ich glaube, verletzlicher kann man sich ja kaum machen.
Ja, wissen Sie, nackt ist auch ein Kostüm. Und sobald jemand auf eine Bühne tritt, und Sie kennen das vielleicht auch vom Radio, aber sobald man auf die Bühne tritt oder sobald man sozusagen performt, gibt es eigentlich eine Maske, auch wenn man nackt ist und keine Maske trägt. Also irgendwo ist die Position auf der Bühne, die ich habe, bietet mir auch einen gewissen Schutz. Es ist anders, wenn ich entscheide, wenn ich ein Solo mache, das heißt Hate Me Tender, da geht es um die Jungfrau Maria, und ich entscheide, mich nackt auf die Bühne zu stellen, beziehungsweise mit dieser Körperbemalung, die ein bisschen aussieht, wie als wäre ich ein Bodybuilder. Also das ist eine Art von Body Contouring, die ich mache. Das heißt, Teile hervorheben, die hervorhebenswert sind und Teile verstecken oder kaschieren, die man wegmachen will. So habe ich mir zum Beispiel einen Sixpack aufgemalt. Aber das ist meine Entscheidung und das macht mich eigentlich auch irgendwo wieder unverletzlich.
Ja. Sie gehen zeitweise sehr nah ans Publikum heran. Welche Reaktionen erleben Sie da so?
Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber in dem Stück gehe ich recht gegen Ende des Stücks nahe ins Publikum und ich spreche recht direkt mit dem Publikum. Also diese vierte Wand, die gibt es bei mir nicht. Also im Theater nennt man die vierte Wand, wenn man so tut, als wäre das Publikum gar nicht da. Bei mir ist das nicht so. Ich spreche sehr direkt mit dem Publikum, weil das Publikum für mich auch ein Mitspieler ist. Also eigentlich ist es gar kein Solo. Eigentlich ist es ein Gruppenstück. Ich und die Zuschauer. Innen.
Ja, aber ist es so ein Zurückweichen, wenn Sie so nah rangehen oder eher so ein neugieriges Gucken? Oder?
Beides. Sie müssen sich vorstellen, es ist das Ende des Stücks, ich bin voller Schminke, also Körperbemalung sozusagen, Make-up und ich bin voll verschwitzt. Und das heißt, das ist nicht immer so leicht, so einen großen, auch als dick markierten, verschwitzten Körper in der Nähe von sich zu haben, aber eigentlich sind die Reaktionen immer sehr gut. Also die Leute sind sehr interessiert und auch offen mir gegenüber. Und ich natürlich, wenn ich merke, dass jemand zurückweicht, dann gehe ich nicht über diese Grenze, dann gehe ich zur nächsten Person. Also man wird zu nichts gezwungen.
Frau Vitucci, seit wann wollten Sie Tänzerin werden?
Tänzerin wollte ich eigentlich werden, seit ich denken kann. Also wirklich immer schon. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Mhm. Also ich glaube, seit ich gehen kann, will ich tanzen und habe das auch so gemacht. Meine Schwester hat mir erzählt, dass ich immer schon mich im Wohnzimmer eingesperrt habe und irgendwie vor dem Spiegel performt habe und getanzt mit Musik und so. Schon sehr klein.
Und hatten Sie dann auch klassischen Ballettunterricht als Kind?
Ja, natürlich. Also ich wollte nicht nur Tänzerin werden, sondern ich wollte Ballerina werden. Das ist ganz vielleicht noch wichtig zu sagen. Ich wollte wirklich Ballerina werden. Das war für mich irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was mich so fasziniert hat. Im Nachhinein habe ich manchmal das Gefühl, es waren eigentlich mehr diese transformative Kraft, die das Balletttanzen hat. Also mich hat mehr fasziniert, wie die Schweißperlen so auf der Haut rinnen. Mehr als eigentlich die schöne Fee, die scheinbar fliegen kann. Ja, ich war in der Vorbereitungsklasse für das Konservatorium, also ganz jung, und habe dann eine ziemlich große Pause gemacht oder ja, eine ziemlich krasse Enttäuschung erlebt in dieser Vorbereitung, weil mein Körper eben dadurch, wie er gebaut ist, eigentlich für den klassischen Tanz nicht gedacht ist, weil der klassische Tanz braucht schlanke, langgliedrige, bewegliche Körper, und mein Körper hat das nicht erfüllt, und so habe ich eigentlich sehr viel Widerstand erlebt von Anfang an gegen meinen Körper und gegen die Größe vor allem. Also mir wurde zum Beispiel so gesagt, ja, also du kommst sicher nicht ins Konservatorium, also außer du nimmst vielleicht 10 Kilo ab, und ich war halt irgendwie 6 Jahre alt und hatte, ich weiß nicht, wenn ich 10 Kilo abgenommen hätte, wäre ich, glaube ich, umgefallen. Also ich war ja gar nicht so dick, aber einfach, wenn man eine gewisse Konstitution hat. Genau, aber ich habe dann eine ziemlich lange Pause gemacht nach dieser Frau, die ein bisschen ein Drache war, diese Lehrerin, die mich, glaube ich, sehr verletzt hat und auch diese Liebe zum Tanz ein bisschen in mir erstickt hat. Durch diesen Terror eigentlich, gell? Das ist wirklich eine gewisse Art von Terror, die sie ausgeübt hat auf meinen Körper. Und ich habe dann aber 7 Jahre später, also mit 14, 15, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hatte das völlig vergessen, dass ich diesen Traum hatte, und habe irgendeinen Film gesehen und habe gewusst, eigentlich wollte ich doch immer Tänzerin werden. Und es war wirklich so, oh Gott, ich habe völlig vergessen, dass ich das mal machen wollte. Und ich habe dann sehr hart trainiert und habe, glaube ich, eine gewisse Leidenschaft bewiesen und bin dann ins Konservatorium tatsächlich in die genau gleiche Klasse wieder aufgenommen worden, aber als außerordentliche Schülerin. Das heißt, es war irgendwie so klar, sie hat eine Leidenschaft, sie will tanzen, wir lassen sie mittrainieren, aber sie wird keine echte Schülerin werden, weil dafür ist sie zu dick.
Immer wieder dieses Wort, genau. Ne? Immer wieder dieses Adjektiv. Wie haben Sie es dann trotzdem geschafft?
Irgendwann habe ich verstanden, dass ich diesen Kampf, also den habe ich natürlich dann internalisiert, das ist ja klar, dass mein Körper falsch ist und so. Ich habe diesen Kampf irgendwann aufgegeben, glaube ich. Also ich habe sehr, sehr, sehr lang gegen meinen Körper gekämpft. Ich hatte Essstörungen, ich hatte natürlich, habe mich verletzt, um mich irgendwie in die richtige Form zu biegen. Ich hatte überall blaue Flecken und solche Dinge. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen kann, weil mein Körper eigentlich richtig ist, so wie er ist. Und ich hatte, glaube ich, sehr viel Trotz gegenüber all denen, die gesagt haben, du wirst nie Tänzerin, du wirst nie Tänzerin. Je mehr mir das jemand gesagt hatte, desto mehr war ich so, und dir werde ich zeigen, und auch dir werde ich zeigen, und auch dir. Ich bin an eine andere Schule gegangen nach dem Konservatorium, in eine Modern Dance Schule und danach in eine zeitgenössische Tanzschule, und habe dort verstanden, dass der Körper eine riesige Intelligenz hat und dass der Körper eine Art hat, sich zu bewegen, der nicht unbedingt in eine Form passen muss. Und ich habe verstanden, dass auch dort habe ich diese Art von Unterdrückung erlebt. Auch dort wurde mir immer wieder gesagt, dass ich längere Muskeln brauche oder mehr auf Leichtigkeit achten muss oder solche Dinge. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass mein größter Trumpf im Arm, sozusagen im Ärmel, oder mein Ass im Ärmel ist meine Eigenheit und ist die Tatsache, dass der Körper nicht reinpasst. Und ich muss eigentlich einen Tanz für meinen Körper erfinden. Und das habe ich dann gemacht und damit habe ich es dann geschafft, wenn man das so nennen kann, unter Anführungszeichen. Man hat es ja nie geschafft, aber ich glaube, deswegen werden meine Arbeiten gefeiert, weil ich
sich eben nicht haben verbiegen lassen.
Ja, oder weil ich dieses vermeintliche Scheitern als eine Virtuosität umgeschrieben habe, wissen Sie? Die Tatsache, dass mein Körper irgendwelche Dinge anscheinend nicht darf, habe ich sozusagen umgeschrieben auf: Schau mal, was passiert, wenn ich das mache, was für eine Wucht das hat. Vielleicht kann man so beschreiben, ja.
Und ich meine, Sie haben wirklich, was Sie gerade erzählt haben, auch mit unfassbaren, ja, Sie haben wirklich, das hat mich sehr berührt, Sie haben wirklich Kämpfe auch ausgetragen, die ja auch viele, viele, ich sag mal, auch sicherlich Frauen, junge Frauen haben, die diesem angeblichen Ideal vielleicht näher lägen oder so, die trotzdem Essstörungen bekommen, magersüchtig werden, also wirklich fürchterlich, was eben auch durch diesen Normdruck kommt. Was hat Ihnen denn dann geholfen oder wer hat Ihnen geholfen, dieses positive Selbstbild zu behalten und sich da auch selber zu mögen? Waren Sie es ganz alleine oder hatten Sie da vielleicht auch freundliche Begegnungen, die Ihnen geholfen haben?
Also ich war bestimmt nicht alleine. Ich habe, glaube ich, sehr, sehr gute Menschen um mich gefunden. Ich habe Eltern, die mich eigentlich sehr unterstützen, auch wenn sie teilweise selbst mit ihren eigenen Problemen kämpfen, aber irgendwo, und Geschwister. Und ich hatte ein paar sehr, sehr gute, wichtige LehrerInnen. Also ein Lehrer, der mir gesagt hat: Dein Material ist dein Körper. Und wenn du damit arbeitest, kann dich niemand umhauen. Und das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Lehrer für mich. Und auch Ivo Dimchev, ist ein ganz, ganz toller Performance-Künstler aus Bulgarien, hat mir extrem viel beigebracht. Also ich hatte verschiedene Wegbegleiter. Ich glaube auch zu verstehen, wissen Sie, was so wichtig war für mich, ist zu verstehen, dass dieses dünner sein wollen zum Beispiel oder abnehmen wollen oder sich schlecht fühlen, weil man eben zu dick ist oder zu hässlich. Ich habe irgendwann verstanden, dass das nicht nur mein persönliches Problem ist und dass das nicht nur mit meiner Ballettgeschichte zu tun hat, sondern dass das eigentlich ein systematisches, strukturelles Problem ist. Und nicht nur ich empfinde das so, sondern alle möglichen Frauen auf der Welt empfinden das so. Es ist fast wie ein kollektives Geheimnis, dass man sich eigentlich immer zu fett fühlt und dass man eigentlich am liebsten weniger werden würde. Und als mir klar wurde, was das für eigentlich bedeutet, weniger werden wollen, und als mir klar wurde, dass es eigentlich besser ist, wenn es mehr von einem Menschen gibt, das hat, glaube ich, sehr viel in mir gelöst. Und da hat auch die Politisierung stattgefunden. Also da habe ich auch angefangen, irgendwie mich mit Feminismus zu beschäftigen und habe verstanden, dass sich schon ganz, ganz, ganz viele Menschen mit diesem Thema befasst haben.
Frau Vitucci, Sie haben ja gerade schon mal so im Schnelldurchlauf die verschiedenen Ausbildungsstationen uns erzählt. Sie waren unter anderem an der Ailey School in New York, fand ich sehr interessant. Das ist die Schule des legendären schwarzen Tänzers Alvin Ailey. Kommt man da einfach so rein?
Ja, nein, natürlich nicht. Nein, ich musste mich bewerben. Aber ja, ich bin reingekommen. Zu meiner Überraschung, ich habe ja zu der Zeit gedacht, ich bin die schlechteste Tänzerin auf Erden, aber ich wurde trotzdem genommen und es war eine total interessante Erfahrung, dort zu studieren. Es war krass, irgendwie so mit 18, 19 alleine in New York zu sein, und es war eine sehr technische Ausbildung, also technisch im Sinne von Tanztechnik, also sehr formal.
Also auch körperlich anstrengend wahrscheinlich auch, ne?
Körperlich extrem anstrengend, extrem herausfordernd, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade zu einer Tanzmaschine ausgebildet wurde. Und das ist vielleicht gar nicht so spezifisch auf die Ailey School, sondern das ist spezifisch auf Tanzschulen generell. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich werde gerade eine Maschine, die alles Mögliche kann und alles Mögliche nachmachen kann, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was mein eigener Tanz ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich choreografieren würde. Also mir hat in dieser Schule, also es war ja auch eine Tanzausbildung, keine Choreografieausbildung, aber mir hat gefehlt, dass ich anfange zu improvisieren, dass ich verstehe, was mich eigentlich an Rhythmus interessiert, dass ich sozusagen diese Auseinandersetzung mit so choreografischen Mitteln wie zum Beispiel Timing und so Sachen haben mir in dieser Schule ein bisschen gefehlt. Deswegen bin ich dann auch irgendwann in dem Master gelandet, in dem ich dann war, der mehr sich damit beschäftigt hat, dass man seine eigene Stimme findet und seine eigenen Arten von Stücken macht. Und
das war was für ein Master? Prozess.
Der heißt heute Expanded Theater an der Hochschule der Künste in Bern. Zu der Zeit, als ich studiert habe, hieß das Scenic Arts Practice, was ich eigentlich ein interessanter Name finde. Szenisch, angewandte szenische Künste.
Wo dann auch das Choreografieren drin ist wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also es war transdisziplinär ausgerichtet. Das heißt, es gab alles Mögliche, also Studierende waren ein Opernsänger, ein szenischer Schreiber, eine Choreografin, jemand, der Puppenspiel und Figurentheater macht, also TänzerInnen, Schauspieler. Es gab wie eine sehr große Bandbreite an so künstlerischen Praxen, die im Entferntesten etwas mit Theater zu tun hatten. Und jeder hat eigentlich auf seine Weise gesucht und versucht herauszufinden, was eigentlich seine Stimme ist oder ihre Stimme, was man eigentlich sagen will und wie. Und das war sehr spannend.
Denn Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie bei der Ailey School anschließend nicht wussten, was ist eigentlich Ihr Tanz? Jetzt sagten Sie gerade, da in Bern sei es jetzt eher darum gegangen, die eigene Stimme oder eben in Ihrem Fall den eigenen Tanz zu finden. Und das bringt mich zur Frage, wie tanzen Sie denn auf der Bühne? Wie ist Ihr eigener Tanz?
Also mein eigener Tanz versteht sich als Choreografie. Also ich verstehe meinen Tanz aber nicht nur als das, was Sie vielleicht unter Tanz verstehen. Also für mich ist die Arbeit, wie ich mit meinem Blick arbeite, die Arbeit, wie ich mit meiner Stimme arbeite, wann ich welches Wort sage, ob ich singe oder nicht, in welcher Körperhaltung ich singe, welche Gestik dazu, das alles für mich ist Teil von diesem Tanz. Ich würde sagen, dass mein Tanz sozusagen ein gesamtes Zusammenspiel ist von all diesen Elementen. Genauso auch die Art und Weise, wie das Licht meinen Körper trifft, ist Teil von dieser Choreografie. Auch was ich trage, ob ich etwas anhabe oder nicht, mit welchen Requisiten oder Objekten ich handhabe. So, das alles gehört zu meinem Tanz.
Also sozusagen die Autorenfilmerin unter den Tänzern.
Genau. So kann man das vielleicht sagen. Ja, ich habe viele Arten zu tanzen. Sehr, sehr fein und präzise oder wild und viel zu viel und viel zu laut und viel zu breit. Alles, es ist alles dort.
Ja, es gibt da zum Beispiel in Hate Me Tender einen Moment, wo sie sich so schütteln, wo ich aber schon den Eindruck habe, da ist ganz viel Muskelkontrolle dabei. Also insofern ist auch Technik.
Ja, natürlich. Also ich habe ja mein Leben lang Tanz und Tanztechnik studiert. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was ich eigentlich interessant finde, dass das immer wieder bei dem Publikum ankommt. Also wissen Sie, meine Arbeiten explizit thematisieren die eigentlich gar nicht den Körper. Also außer We Bodies, das ist eine Arbeit, da geht es wirklich um Körper und Kategorisierungen. Aber sonst geht es eigentlich nie um den Körper oder auch nicht um den weiblichen Körper. Trotzdem kommt beim Publikum immer das Thema Körper an. Und das finde ich interessant, weil das, was ich tue, ist ja eine Sache, aber das, was dann schlussendlich sozusagen im Auge des Betrachters ankommt, ist nochmal etwas anderes. Und das bedeutet auch, dass die Tatsache, dass ich mit meinem Körper auf die Bühne gehe und mich Tänzerin nenne, eben noch immer etwas auslöst. Eine Norm sozusagen bricht, die jemand im Kopf hat. Und wenn diese Norm gebrochen wird, dann gibt es alle möglichen Reaktionen. Ja, manchmal reagiert man verwirrt oder man ist euphorisch oder man lehnt das ab. Meistens gibt es irgendeine Reaktion.
Zum Beispiel den Schweizer Tanzpreis 2019 für Hate Me Tender. Was hat Ihnen der bedeutet?
Der hat mir sehr viel bedeutet. Das war natürlich, wenn wir vorher von diesen Punkten geredet haben, die man so erreicht, das war natürlich so ein Moment, wo ich irgendwie eine sehr große Wertschätzung empfunden habe für meine Arbeit. Und ich fand es auch sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel ein Stück wie Hate Me Tender den Schweizer Tanzpreis gewinnt, weil es im klassischen Sinne nicht als reines Tanzstück gelesen wird. Also viele Leute würden das auch Performance nennen. Oder ich wurde auch zum Beispiel ans Impulse-Festival eingeladen, was ja eigentlich ein Festival ist für die besten Produktionen der Theaterszene. So. Ich fand es voll wichtig, dass sie Tanz so breit definieren, dass dieses Stück diesen Preis gewinnen kann. Und es war für mich persönlich natürlich ein Moment, wo ich gedacht habe, die Dinge, die mich beschäftigen und die mir wichtig sind und wofür ich versuche, eine Sprache zu finden, beschäftigen anscheinend auch andere. Sonst wäre das ja nicht ausgezeichnet worden. So.
Unter uns, das ist schon mal so ein Ja-Moment, oder?
Auf jeden Fall auch, ja. Also ich habe das Jahr zuvor noch einen anderen Preis gewonnen für meine Arbeit als Tänzerin tatsächlich. Also es war nicht mal für mein Stück, also als Autorin, sondern wirklich eine Anerkennungspreis der Stadt Zürich für meine Arbeit als Tänzerin. Und da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, und alle ihr Leute, die mir gesagt haben, ich schaff's nie, hier werde ich gerade ausgezeichnet als Tänzerin. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, ich hätte das nie gedacht, dass ich das erreiche. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt auf irgendeiner Bühne jemals tanzen darf. So, das war schon sehr wichtig. Ja.
Frau Vitucci, was machen Sie da derzeit als Associate Artist? Woran arbeiten Sie konkret? Neues Stück?
Ja. Konkret arbeite ich an einem neuen Stück. Also ich habe vorher von dieser Trilogie erzählt und das ist jetzt der zweite Teil der Trilogie, in der ich arbeite. Der erste Teil war ja die Jungfrau Maria als Archetypin, weibliche Archetypin der Bibel, und jetzt arbeite ich an Eva, eine andere weibliche Figur in der Bibel und irgendwie der anscheinend der Anfang allen Übels. So wird sie erzählt, gell, diese Geschichte. Und ja, ich bin dabei, dieses Stück vorzubereiten, zu recherchieren. Ich befasse mich nicht nur mit Eva, sondern auch mit Pandora, diese Figur aus der griechischen Mythologie, weil das eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte ist, wo eigentlich die weibliche Neugierde sozusagen sich dem männlichen Patriarchat oder der Regelung sozusagen entgegenstellt. Ich finde das ein sehr spannender Moment, wo eigentlich eine weibliche Neugierde oder eine Intuition vielleicht auch entscheidet, die Box der Pandora zu öffnen oder die verbotene Frucht zu essen, weil sie weiß, danach habe ich mehr Wissen. Also ich finde es interessant, dass da ein Wissensdurst stattfindet und auch eine Entscheidung ist, mehr zu wissen. Weil mehr Wissen ist immer gefährlich. Wenn man mehr weiß, hat man auch mehr Verantwortung.
Oder mehr Macht.
Es ist beides. Aber wissen Sie, in dem Moment, wo man hinschaut, kann man die Dinge nicht mehr ungesehen machen. Und ich glaube, das ist gerade heute ein sehr, sehr, sehr brisantes Thema, weil wir Dinge beginnen zu verstehen, oder? Über die Systeme, über Machtsysteme, darüber, wie, keine Ahnung, wie unser Reichtum eigentlich von der Armut oder Ausbeutung anderer abhängig, zum Beispiel. Und das ist teilweise schwer zu sehen, weil es bedeutet, dass wir eigentlich jetzt handeln müssen oder vielleicht unser Reichtum sich vielleicht verändern muss. So. Und dass vielleicht Zeit ist, zurückzutreten oder vielleicht, ja, also was bedeutet es, wenn wir wissen, dass jedes Mal, wenn wir einen Kaffee trinken, dass dieser Kaffee wahrscheinlich unter sehr, sehr unfairen Bedingungen oder sogar Sklaverei produziert wurde. Gut. Wie kann man mit einem guten Gewissen noch diesen Kaffee trinken?
Eigentlich gar nicht, aber die meisten machen sich noch nicht mal die Gedanken, die sie sich da machen. Und das machen sie ja auch in ihrer Kunst, solche Gedanken dann auf die Bühne zu bringen. Wie sieht es denn aber da gerade aus? Also im Moment wird das ja wahrscheinlich alles durch die Corona-Pandemie und die entsprechenden Vorkehrungs- und Vorbeugungsmaßnahmen erstmal zurückgeworfen sein, ihre Arbeit, oder? Oder auch wann da die nächsten Auftritte wieder stattfinden können?
Ja, im Moment ist sehr viel ausgefallen. Also ich habe sicher, glaube ich, 20 Vorstellungen oder so sind bei mir ausgefallen, also sehr, sehr viele. Aber ich kann immer lesen und recherchieren und planen. Also mein Glück sozusagen ist, dass ich jetzt eigentlich die nächsten 3 Monate schon nur Vorbereitungs- und Probenzeit habe für das neue Stück. Das heißt, die nächsten 3 Monate fallen keine Vorstellungen aus. Also irgendwie ist es gerade ein guter Moment, unter Anführungszeichen, weil ich diesen Fokus gerade brauche. Und Proben gehen eigentlich im September wieder los und ich hoffe, bis dahin wird es auch wieder möglich sein zu proben. Also vereinzelt darf ich, vielleicht auch, weil ich Young Associate Artist bin, darf ich ins Tanzhaus, ins Studio alleine unter den Sicherheitsvorkehrungen und kann mich dort ein bisschen ausprobieren. Und das ist mir auch sehr wichtig, diese Zeit im Studio.
Und als Solokünstlerin, Sie machen ja das meiste solo, da fehlt Ihnen auch nicht irgendwie der Kontakt mit anderen, sondern Sie arbeiten wirklich gerne auch so für sich?
Ich arbeite sehr gern für mich, aber tatsächlich mache ich das gar nicht viel. Also ich arbeite eigentlich immer sehr eng mit meiner Bühnenbildnerin zusammen, oft Jasmin Wiesli oder auch jetzt Anna Wohlgemuth für das nächste Projekt. Für mich ist der Raum, in dem ich spiele, immer sehr, sehr wichtig und deswegen ist das eine ganz enge Zusammenarbeit, die nicht nur so ist, dass die Bühnenbildnerin die Bühne stellt und ich bewege mich dann darin, sondern es ist ganz oft eine inhaltliche Diskussion und es ist irgendwie ganz viel Austausch. Und für dieses neue Stück arbeite ich mit einem ganz tollen Komponisten und Performer und elektronischen Musiker zusammen, der heißt Colin Self. Und das heißt, es wird ein Duett. Ich bin nicht alleine. Genau, und wir werden auch sehr, sehr, sehr eng austauschen miteinander.
Jetzt haben wir ganz viel über Ihre Arbeit und über den Tanz als Kunst gesprochen. Frage zum Schluss. Gehen Sie manchmal in die Disco und tanzen einfach so zum Spaß?
Also ja und nein. Ich sag's Ihnen, ich liebe es zu tanzen, wenn es ganz dunkel ist und ganz neblig und die Musik ganz laut ist. Also wenn ich sicher sein kann, dass mich eigentlich niemand sieht, dann liebe ich das. Also so harter Techno oder eine sehr, sehr, sehr laute, düstere Musik, das ist dann für mich ein fast so kathartischer Tanz. Wenn ich auf so einer Tanzfläche bin, die so beleuchtet ist und wo Leute mich so sehen und das so Popmusik ist und so, dann fühle ich mich immer gleich beobachtet oder habe immer gleich das Gefühl, ich muss jetzt eine gute Tänzerin sein und dann kann ich es oft nicht so genießen. Interessanterweise, ja. Aber ich liebe es trotzdem zu tanzen.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viele tolle Momente, sowohl beim privaten Tanzen als auch beim Tanzen Ihrer Stücke. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Vitucci.
Vielen Dank auch.
Das war SWR 2 Tandem. Das Gespräch haben wir über eine Internetverbindung aufgenommen. Deswegen hat es nicht die Studioqualität, die Sie in Vor-Corona-Zeiten von uns gewohnt waren und hoffentlich bald wieder sind. Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. In der Technik war Rudyard Hasel. Und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser.